ARD Sounds.
Es ist spät am Abend. Kameras laufen, Ergebnisse kommen rein. Die Aufmerksamkeit liegt auf einem Rennen, das das Land spaltet. Wer wird die neue mächtigste Person der Welt? Es ist der US-Präsidentschaftswahlkampf und im Mittelpunkt steht eine Frau, die weiß, was auf dem Spiel steht. Nicht nur für ihre Karriere, sondern für die Richtung eines ganzen Landes. Ihr Name? Kamala Harris. Und das ist ihre dramatische Geschichte. Meine lieben Mäuse des Wissens, welcome back zu einer neuen Folge Wissen mit Zoe. Und da sind wir auch schon direkt bei der richtigen Sprache angekommen, denn heute reisen wir in die USA. Keine Sorge, die Folge ist trotzdem auf Deutsch und nicht auf Englisch. Ihr habt euch nämlich für Kamala Harris entschieden. Wir klären heute, wie verrückt sie ihren Weg in die Politik findet, wie sie dann kometenhaft aufsteigt, erst die erste weibliche und schwarze Vizepräsidentin der USA wird und dann plötzlich sogar selbst im Rennen um das Präsidentenamt steht. Das alles gibt es jetzt hier, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1. Das Mädchen aus Oakland. Wir springen zurück ins Jahr 1964, denn da wird die kleine Kamala Harris in Oakland, Kalifornien geboren. Eine Zeit, die wir ja schon häufiger in unseren Podcasts beleuchtet haben. Eine sehr schwierige Zeit, vor allem wenn es um Gleichberechtigung geht. In den USA werden schwarze Menschen in vielen Teilen des Landes nämlich noch immer stark benachteiligt, ausgegrenzt oder generell schlechter behandelt. Deshalb gehen überall Menschen auf die Straßen, unzählige Demonstrationen fordern gleiche Rechte, gleiche Chancen und ein Ende der Rassentrennung. In Kalifornien und besonders in der Umgebung von Oakland sowie Berkeley ist diese Stimmung besonders spürbar. Viele Studierende, Aktivisten und Familien diskutieren darüber, wie Amerika gerechter werden kann. Und genau in dieser Umgebung wächst die kleine Kamala auf. Politik und Gerechtigkeit spielen von Anfang an eine große Rolle in ihrem Leben und ihrer Familie. Das liegt auch besonders an der Herkunft ihrer Eltern. Ihre Mama ist aus Indien, ihr Papa aus Jamaika. Beide sind sehr intelligent, gebildet und auch politisch interessiert. Und sie wollen die Dinge verändern, die sie für ungerecht halten. Gemeinsam gehen sie auf viele Proteste der Bürgerrechtsbewegung. Und obwohl die kleine Kamala noch ein Kleinkind ist, nehmen ihre Eltern sie dorthin oft mit. Sie saugt in ihren ersten Jahren bereits die Stimmung auf, wie es sich anfühlt, für Gleichberechtigung zu kämpfen. Dafür, dass alle Menschen eins sind, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Und schon der Name des kleinen Mädchens erzählt diese Geschichte. Kamala ist nämlich ein indischer Name aus der Sprache Sanskrit. Er bedeutet unter anderem Lotusblume. Ihre Eltern nennen sie ganz bewusst so, um ihr multikulturelles Erbe präsent zu halten. Sie möchten, dass ihre Tochter ihre Herkunft kennt und dass sie stolz darauf ist. Doch Kamalas Kindheit verläuft leider nicht ohne Schwierigkeiten. Als sie gerade mal 7 Jahre alt ist, lassen sich ihre Eltern scheiden. Kamala erlebt so sehr früh, wie kompliziert ein Miteinander sein kann. Dieses Gefühl prägt sie und lässt in ihr den Wunsch wachsen, selbst einmal etwas zu verändern. Nach der Trennung wächst sie vor allem bei ihrer Mutter auf. Diese arbeitet als Krebsforscherin. Ein Job, der viel Zeit und Energie verlangt. Oft ist sie lange im Labor. Trotzdem sorgt sie dafür, dass ihre Töchter gut versorgt sind. Denn Kamala hat noch eine 3 Jahre jüngere Schwester, Maya. Der Alltag ist nicht immer leicht. Wegen der Arbeit von Mama Sharmila müssen sie 2-mal umziehen. Kamala muss sich so an neue Orte gewöhnen. Schließlich zieht die Familie nach Montreal, nach Kanada. Neue Schule, neue Menschen, neue Situationen. Das fordert Kamala, macht sie aber gleichzeitig auch stark. Sie muss also lernen, sich schnell anzupassen und ihren Platz zu finden. Und neben Schule und Alltag gibt es etwas, das ihr besonders früh vermittelt wird. Politik gehört ganz selbstverständlich zum Leben. Ihre Mutter spricht mit ihr über die Wahl, darüber, warum nicht alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben. Und es bleibt nicht nur bei Worten. Sie nimmt Kamala weiterhin oft zu Demonstrationen mit. Um das Mädchen herum stehen Menschen mit Schildern. Sie rufen Parolen, führen teils hitzige Diskussionen. Zu Hause wird darüber dann gesprochen, über das, was die Menschen fordern. Über Bürgerrechte, über Rassismus, über Geschichte. Und das alles prägt ihren Berufswunsch enorm. Kapitel 2: Der Aufstieg und ein schwerer Rucksack. Nach ihrer Schulzeit beginnt für Kamala Harris ein neuer Abschnitt. Sie geht an die Howard University in Washington, D.C., eine Universität, die besonders für schwarze Studierende eine große Bedeutung hat. Kurz nach Ende der Sklaverei wird sie gezielt für schwarze Studierende gegründet. An den allermeisten anderen Unis werden People of Color oft immer noch sozial benachteiligt. Kamala studiert dort Politik und Wissenschaft. Sie lernt, wie Staaten funktionieren, wie Entscheidungen getroffen werden und wer die eigentliche Macht hat. Gleichzeitig engagiert sie sich. Sie diskutiert, organisiert, tritt vor Menschen auf. Nach ihrem Abschluss entscheidet sie sich für ein Jurastudium. Denn sie merkt, dass Gesetze der Schlüssel sind. Sie bestimmen, was erlaubt ist und was nicht. Und sie bestimmen oft auch, wer gehört, respektiert und gerecht behandelt wird. Und wer eben nicht. Sie ist eine exzellente Studentin, beendet auch ihr zweites Studium erfolgreich und wird dann sogar Bezirksstaatsanwältin. Eine extrem gefragte, aber auch eine sehr, sehr schwierig zu erreichende Position. In dieser Rolle steht sie vor Gericht auf der Seite des Staates. Genauer gesagt der Region Alameda County. Das ist die Gegend um Oakland, in der sie die meiste Zeit aufgewachsen ist. Sie klagt dort Menschen an, denen Straftaten vorgeworfen werden. Sie muss dann Beweise prüfen, Zeugen befragen und vor Gericht argumentieren. Ein ziemlich harter Job, denn man entscheidet über das Leben anderer Menschen. Doch für Kamala ist genau das der Punkt. Sie will genau dort sein, wo Entscheidungen getroffen werden. Dort für Gerechtigkeit sorgen. Über die Zeit fällt sie immer wieder positiv auf, wie sie spricht, wie sie mit Zeugen, Angeklagten und Richtern interagiert. Sie macht sich immer mehr einen Namen, gilt als konsequent, vorbereitet und durchsetzungsstark. Und dann kommt der nächste große Schritt. 2003 wird sie zur Bezirksstaatsanwältin von San Francisco gewählt. Gleiche Rolle, aber dafür sehr viel größeres und medial präsenteres Gebiet. Jetzt führt sie auch eine ganze Behörde. Sie entscheidet, welche Fälle verfolgt, welche Prioritäten gesetzt werden. Und das ist noch lange nicht das Ende ihres Aufstiegs. 2011, 8 Jahre später, wird sie Justizministerin von Kalifornien. Eines der wichtigsten Ämter des Bundesstaates. Eine unglaubliche Aufgabe. Der Staat hat mit fast 40 Millionen Einwohnern enormen Einfluss. Das liegt auch an der unglaublichen wirtschaftlichen Stärke. Würde Kalifornien ein eigenes Land werden, wäre es aktuell die 5. größte Volkswirtschaft der Welt. Also schon ziemlich unglaublich. Und Kamala wird damals also von diesem mächtigen Staat Justizministerin. Schon ziemlich krass. Damit ist sie die oberste Juristin, kümmert sich um die ganz großen Fälle. Organisierter Betrug, um Strukturen von Kriminalität, um den Schutz der dortigen Menschen. Sie arbeitet mit Polizei, Gerichten und Politik zusammen. Und auch diese Aufgabe erfüllt sie so gut und mit so einer Professionalität, dass sie 2016 dann sogar in den US-Senat gewählt wird. Eine der größten politischen Ehren, die eine Person erhalten kann. Jetzt kommt sie also nach Washington, ins Zentrum der amerikanischen Politik. Im Senat vertritt sie dort den Bundesstaat Kalifornien. Also muss die Interessen der 40 Millionen Menschen vertreten, über neue Bundesgesetze abstimmen, muss Schritte des Staates kritisch hinterfragen und fällt erneut auf. Viele bemerken ihre klare Art zu sprechen und ihre Fähigkeit, schnell auf den Punkt zu kommen. Viele sagen in dieser Zeit, so eine Frau bräuchten wir als Präsidentin des Landes. Und Kamala sagt, okay, dann lasst es uns versuchen. 2019 will sie Präsidentin werden. Doch in den USA reicht dieser Entschluss nicht. Jetzt müssen die Wählerinnen und Wähler der Demokraten entscheiden, wer wirklich gegen Donald Trump antreten darf. Harris startet zwar sehr stark, doch ihr Wahlkampf verliert an Schwung. Noch bevor die Vorwahlen richtig losgehen, steigt sie Ende 2019 wieder aus. Der Wahlkampf kostet zu viel Geld und dennoch macht sie auf sich aufmerksam. Besonders in einem ganz speziellen Moment. In einer TV-Debatte gegen Joe Biden kritisiert sie ihn scharf dafür, mit zwei Senatoren eng zusammengearbeitet zu haben, die wegen zahlreicher rassistischer Bemerkungen aufgefallen sind. Wir hören mal eben rein.
There is not a black man I know, be he a relative, a friend or a coworker, who has not been the subject of some form of profiling or discrimination. Growing up, my sister and I had to deal with the neighbor who told us her parents couldn't play with us because we were black.
Sie sagt, dass sie keine einzige schwarze Person kenne, die noch nie rassistisch diskriminiert wurde. Dass sie und ihre Schwester als Kinder von einem Nachbarskind zu hören bekommen haben, dass man mit ihnen nicht spielen darf, weil sie schwarz sind. Der Auftritt geht durch die Medien. Viele sprechen darüber. Sie tritt zwar 2020 nicht als Präsidentschaftskandidatin an, aber sorgt für sehr viel Aufsehen. Sehr viel positive Zustimmung. Und das so sehr, dass sie von Joe Biden als dieser 2020 Präsident wird, tatsächlich zur Vizepräsidentin gewählt wird. Ein historischer Moment. Zum ersten Mal ist eine Frau in diesem Amt. Und zum ersten Mal auch eine schwarze Person. Doch auch das soll es aus Kamalas Sicht immer noch nicht gewesen sein. Kapitel 3 – Der Sprint gegen Trump. In den darauffolgenden 4 Jahren regiert Joe Biden die USA. Mal besser, mal schlechter, sagen viele Experten. Als seine erste Amtszeit endet, ist für Biden klar, er möchte auch ein zweites Mal kandidieren, also versuchen, Präsident zu bleiben. Doch dann passiert etwas, das vieles ändert. Es ist der 27. Juni 2024. An diesem Abend stehen sich Biden und Trump in einer großen TV-Debatte gegenüber. Wir drehen mal kurz die Zeit zurück und schalten mal an diesem Tag den Fernseher ein.
This is the CNN Presidential Debate.
CNN ist der Sender, der dieses TV-Duell ausstrahlt. Millionen Menschen verfolgen es live. Für den Wahlkampf hat dieser Abend eine enorme Bedeutung. Dann betreten Joe Biden sowie Donald Trump das Studio. Und schon hier fällt etwas auf. Während Trump einigermaßen dynamisch reinkommt, wirkt Biden irgendwie angeschlagen. Langsam, fahrig. Beide Kandidaten sind nicht mehr die Jüngsten. Trump ist damals 78, Biden sogar schon 81. Doch besonders letzterer bereitet Sorgen. Er wirkt unsicher. Seine Stimme ist schwach, er verliert immer wieder den Faden. An manchen Stellen scheint er nicht genau zu wissen, wie er seine Gedanken zu Ende bringen soll.
Making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with.
Er springt zwischen verschiedenen Themen, verspricht sich, schließt die Augen, versucht sich zu erinnern, was er gerade sagen wollte. Und in den Tagen nach der Debatte wird es zu dem Thema der Medien. Beispielsweise meldet sich Sonny Hostin zu Wort, eine renommierte amerikanische Rechtsanwältin. Sie ist linksliberal, also unterstützt eigentlich ganz klar die Demokraten. Doch sie sagt im öffentlichen Fernsehen:
I think what we saw was that Biden lost that debate.
Sie sagt, ich glaube, wir haben gesehen, wie Biden diese Debatte gegen Trump verloren hat.
Maybe he needs to go. Maybe he needs to be honest with himself and the American people.
Vielleicht sollte er gehen. Vielleicht sollte er ehrlich zu sich sein und zu den amerikanischen Bürgern. Wochenlang wird genau das diskutiert, analysiert und spekuliert. Der Druck auf Biden wird immer größer. So groß, dass nur ein paar Wochen später folgende Eilmeldung durch die amerikanischen Medien rast.
President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race.
Biden gibt bekannt, dass er seine zweite Kandidatur zurückzieht. Und für unsere Folge ist genau das extrem wichtig. Er erklärt nämlich, wer für die Demokraten stattdessen ins Rennen geschickt wird. Seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Für sie ändert sich in diesem Moment alles. Sie wird plötzlich zur wichtigsten Kandidatin der Demokraten. Plötzlich muss ein ganzer Wahlkampf auf sie umgemünzt werden. Ein Wahlkampf, der vor allem schon längst läuft. Und sie hat kaum Zeit, sich darauf vorzubereiten. Nur noch etwas mehr als 3 Monate bleiben bis zur Wahl im November. In kürzester Zeit beginnt sie, ein landesweites Team zu organisieren. Sie muss Wählerinnen und Wähler überzeugen und sich gegen einen Gegner behaupten, der seit Monaten im Wahlkampf steht. Während Harris beginnt, eine neue Kampagne aufzubauen, setzt Trump auf klare und einfache Botschaften. Er spricht vor allem immer wieder über Migration und fordert strengere Grenzen. Er warnt vor zu viel Einwanderung, verspricht, diese stark zu reduzieren und fällt immer wieder mit extrem rassistischen Bemerkungen auf. Bei einem Auftritt sagt er über Immigranten:
"They're poisoning the blood of our country. That's what they've done."
Sie würden das Blut des Landes vergiften. Eine ziemlich krasse Aussage. Dazu verspricht Trump niedrigere Preise, weniger Steuern und keine neuen Kriege. Heute, im Mai 2026, können wir sagen, dass nichts davon von ihm eingehalten wurde. Ganz im Gegenteil. Lebenshaltungs- und Benzinkosten sind gestiegen, Steuern gleich geblieben, mehrere Konflikte, Venezuela und Iran beispielsweise, dazugekommen. Das Ende dieser Präsidentschaftswahl 2024 ist uns natürlich heute allen klar. Kamala verliert. Ihr gelingt es zwar, vor allem junge Wählerinnen und Wähler sowie viele Frauen zu erreichen, Trumps einfache Botschaften finden aber bei viel größeren Gruppen einfach Anklang. Immer wieder fällt dabei sein bekannter Slogan auf: America first.
America first will be the major and overriding theme.
Damit meint er, dass sich die USA stärker um sich selbst kümmern sollen. Weniger internationale Verpflichtungen, mehr Fokus auf das eigene Land. Er trifft damit den Geist vieler. Kamala wird von vielen Expertinnen und Experten als sehr viel fokussierter, eloquenter und politisch intelligenter beschrieben. Das weiß auch die deutsche Politikwissenschaftlerin Laura von Daniels.
Sie kommt natürlich dann auch jugendlicher und dynamischer daher als Donald Trump.
Und dennoch steht am 5. November 2024 eine klare Entscheidung fest. Donald Trump gewinnt in so vielen Staaten, dass er auf 312 Wahlleute kommt. Kamala Harris nur auf 226. Klingt erstmal nach einem ziemlich großen Unterschied. Das liegt aber am Winner-Takes-It-All-Prinzip. Hat Johnny bei sich ja schon in Folge 11 erklärt. Sobald man in einem Bundesstaat die meisten Stimmen hat, gewinnt man all seine Wahlmänner, also die Stimmen all derer. Schaut man sich die Einzelvotes an, also was jede amerikanische Person gewählt hat, ist es deutlich knapper. 49,7% sind für Trump, 48,2% für Kamala. Der Abstand ist also wirklich nicht groß. Dennoch wird die Wahl zu einem der größten Rückschläge für Kamala Harris. Und viele sagen, auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Zusammenfassung. Schon als Kind erlebt die damalige kleine Kamala Demonstrationen und Diskussionen über Gerechtigkeit und Bürgerrechte hautnah. Ihre Eltern sind politisch sehr interessiert. Und das alles lässt in ihr den Wunsch formen, selbst etwas zu verändern. Nach der Schule studiert Kamala Politik, danach Jura. Sie wird Staatsanwältin. Ein Job, bei dem sie direkten Einfluss auf das Rechtssystem hat. Schritt für Schritt arbeitet sie sich immer weiter nach oben. Wird Bezirksstaatsanwältin von San Francisco, später sogar Justizministerin Kaliforniens und schließlich Senatorin in Washington. 2020 erreicht sie einen historischen Moment. Sie wird Vizepräsidentin der USA. Als erste weibliche und erste schwarze Person in diesem Amt. Und 2024 verändert sich dann nochmal alles. Nach einer schwachen Debatte zieht Joe Biden seine zweite Kandidatur als Präsident zurück. Kamala übernimmt kurzfristig den Wahlkampf gegen Donald Trump. In nur wenigen Monaten muss sie ein ganzes Land von sich überzeugen. Doch verliert am Ende knapp. Eine Entscheidung, die heute viele bereuen. Aktuellen Umfragen Mai 2026 nach liegt Trumps Zustimmung bei nur noch etwa 33%. Das bedeutet, dass 2 von 3 Amerikanern mit ihm unzufrieden sind. Darunter auch sehr viele, die ihn selber gewählt haben. Also kommt so ein bisschen eine Frage auf. In 2,5 Jahren wird erneut gewählt. Dieses Mal vielleicht mit einer Kamala Harris, die von Anfang an ihren Wahlkampf planen und durchziehen kann. In einem Interview antwortet sie auf diese Spekulation mit:
"Listen, I might. I'm thinking about it."
Sie sagt, vielleicht. Vielleicht wird sie es noch einmal versuchen. Sie denkt darüber nach. Boah, das war wieder eine krasse Folge. Also erstmal, was für eine Karriere. Wie ehrgeizig sie sich hochgearbeitet hat. Wirklich krasser Respekt. und wie spannend, dass man eventuell in 2 Jahren nochmal ausführlicher von ihr hören könnte. Für einige Menschen in den USA kann diese Zeit wahrscheinlich nicht schnell genug kommen. Haut wie immer gern wieder alles an Fragen zu Kamala raus. Hört ihr dann am Ende der nächsten Folge. Und damit kommen wir zu unserer Astronautin der letzten Woche, Christina Cook. Frage Nummer 1 kam von Emilia-RRS933. Zoe, wieso glauben manche Menschen eigentlich, dass die Mondlandung nicht echt war? Also manche Menschen zweifeln die Mondlandung 1969 an, weil die Bilder und Videos für viele auf den ersten Blick komisch gewirkt haben. Man hört immer wieder Dinge wie, die Flagge bewegt sich doch, obwohl es keinen Wind gibt, die Schatten sehen seltsam aus oder warum sieht man keine Sterne? Heute lassen sich zwar all diese Zweifel wissenschaftlich widerlegen, also auch unabhängige Forschende aus unterschiedlichen Ländern sind sich sicher, dass die Mondlandung wissenschaftlich betrachtet als echt bewiesen ist. Aber Verschwörungstheorien wird es wohl trotzdem immer geben. Die zweite Frage ist von Emilio. Wie sind die Astronauten denn auf Toilette gegangen, wenn es die auf vorherigen Missionen gar nicht gab? Ja, sehr gut aufgepasst. Bei den Apollo-Missionen gab es noch keine richtige Weltraumtoilette, so wie jetzt bei Artemis 2. Und die Lösung wird euch wahrscheinlich nicht gerade freuen. Sie lautet nämlich Beutel. Tatsächlich wurde das Geschäft in Plastikbeutel verrichtet, die man bis zum finalen Landen zurück auf der Erde an Bord aufbewahrt hat. Nicht unbedingt die schönste Vorstellung, aber was tut man nicht alles für die Wissenschaft? Und die letzte Frage kam von Alena. Zoe, sind die 4 Astronautinnen und Astronauten von Artemis 2 auch für die nächste Mission geplant? Und wann soll Artemis 3 starten? Also, für Artemis 3 hat die NASA noch keine Crew bekannt gegeben. Die Raumfahrtbehörde schreibt derzeit, dass die Mission 2027 starten soll. Und die genauen Details zur Mission und zur Besatzung erst näher am Start bekannt gegeben werden. Also wissen wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr mehr dazu, vorausgesetzt alles bleibt im Zeitplan. Und damit, meine Mäuse des Wissens, sind wir wieder einmal am Ende unserer Folge angekommen. Und wer von euch aufgepasst hat, der weiß, dass ihr jetzt ausnahmsweise mal nicht dran seid. Denn was kommt nach 29? Völlig richtig, die 30. Und das bedeutet, wir überraschen euch. Mit einem für mich sehr spannenden Thema. Das heißt, ihr könnt euch zurücklehnen und schön entspannen. Und nächsten Mittwoch um 23.59 Uhr erfahren, welche sehr spannende Frau wir für euch vorbereitet haben. Kleiner Tipp: Jede und jeder von euch, wirklich ohne Ausnahme, hat schon mal von ihr gehört. Keiner hat sie je persönlich gesehen und sie war Teil der vielleicht gefährlichsten Familie der Welt. Okay, das muss aber reichen. Wir hören uns also nächsten Mittwoch um 23.59 Uhr. Bis dahin wie immer much love an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und hier bin ich nochmal. Heute gibt's nämlich mal wieder einen Podcast-Tipp. Nach der ersten weiblichen Vizepräsidentin der USA könnt ihr heute nämlich direkt weitermachen mit der ersten Girlband in Deutschland, Tic-Tac-Toe. Die haben sich 1995 gegründet und schon über Rassismus, Sucht und weibliche Wut gerappt, als es in den deutschen Charts noch niemand getan hat. Im Podcast Reclaim Tic-Tac-Toe könnt ihr euch die ganze Story von Ricky, Jazzy und Lee anhören. Da geht's darum, wie die 3 den deutschen Hip-Hop bis heute prägen und warum sich die Band damals in einer katastrophalen Pressekonferenz getrennt hat. Alle 4 Folgen findet ihr ab jetzt in ARD Sounds. Den Link gibt's wie immer in den Shownotes. So, jetzt aber wirklich tschüss und bis nächste Woche.